Brüder Grimm-Torte,
Brüder Grimm-Märchenstadtführung,
Rotkäppchen-Sekt,
Märchenfestspiele,
Dornröschen, Saberburg,
Märchensonntag,
Grimm-Karte,
Brüder Grimm-Straße.
Die Brüder Grimm und ihre Märchen begegnen uns im Alltag überall, selbst im Sprachgebrauch.
Das ist ja märchenhaft.
Wälder sind verwunschen, manche träumen von einem Goldesel und einige sind doch tatsächlich auf der Suche nach ihrem Traumprinzen. Märchen sind allgemeines Kulturgut. Die Tatsache, dass sie so bekannt sind, lässt sich nutzen und wird genutzt. So ist ein regelrechtes Märchen-Marketing entstanden. Im Heimatland der Brüder Grimm in Hessen spielt das eine wachsende Rolle. Geboren wurden Wilhelm und Jakob Grimm in Hanau. Als Kinder lebten sie eine Zeit lang in Steinau an der Straße. Sie studierten in Marburg und lebten rund 30 Jahre in Kassel. Dass die Brüder Grimm Hessen waren, sei aber doch nicht überall bekannt, sagt Ernst Wegener, Grimm-Beauftragter der hessischen Landesregierung. Deshalb wurde die Landesmarke Hessen, Land der Brüder Grimm, geschaffen.
Wir wollen eigentlich mit der Landesmarke in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern in den einzelnen Grimm-Städten erreichen, dass man, wenn man das Wort Grimm hört, auch weiß, dass es mit Hessen zu tun hat. Die Landesmarke Grimm soll dafür sorgen, das ist also ein wirklich langfristiges Projekt, dass die Tourismusszene sich einstellt darauf, dass das Land Hessen zum Thema Grimm viel zu bieten hat. Dass die Wissenschaftsszene weiß, in welchen Archiven, in welchen Bibliotheken wir in Hessen was zu bieten haben.
In Nordhessen und vor allem in Kassel liegt der Schwerpunkt der touristischen Grimm-Vermarktung. Hier gibt es ein Brüder-Grimm-Museum, das ab 2014 in eine neue Brüder-Grimm-Welt einziehen soll. Und 2013 findet in der Stadt Kassel die große Landesausstellung Expedition Grimm statt. Das Grimm-Marketing verfolgt aber nicht nur das uneigennützige Ziel, die Grimms und ihr Wirken bekannter zu machen. Die Grimm-Städte und Orte nutzen die prominenten Brüder gern, um für sich selbst zu werben. So ist ein Märchentourismus entstanden, der bereits wissenschaftlich untersucht wurde. Nicole Nierath-Schalke hat in ihrer Doktorarbeit Märchen, Pop und Grimms Krams festgestellt, dass berühmte Persönlichkeiten nicht nur das Interesse von Besuchern für einen Ort wecken, sondern dass sich die Bevölkerung durch sie auch stärker mit ihrer Heimat identifiziert. Die Brüder Grimm, so die Autorin, seien ein Musterbeispiel eines Identifikations- und Imagefaktors. Das sei vor allem für Städte interessant, die ansonsten touristisch nicht viel zu bieten hätten, sagt Ernst Wegener.
Die Brüder Grimm sind weltweit bekannt. Das heißt, darauf aufmerksam zu machen mit einem guten Marketing, dass die Brüder Grimm aus ihrer Grimmstadt stammen oder einen direkten Bezug zur Grimmstadt haben, bringt mit Sicherheit touristische Gewinne. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und eine Stadt, die vielleicht nicht viele Aushängeschilder hat, außer Industrie oder an einer Straße zu liegen, wie Steinau an der Straße, für die sind natürlich solche Aushängeschilder wie die Brüder Grimm ein ganz wesentliches Merkmal des Marketings und bringen enorme Vorteile.
Hanau und Steinau waren die beiden ersten Stationen im Leben von Jakob und Wilhelm Grimm. In beiden Städten wird der Besucher bereits am Ortsschild auf den Status Brüder Grimmstadt aufmerksam gemacht. Gerade die Geburtsstadt Hanau kann ein positives Image gut gebrauchen. Schließlich versucht Hanau, den Beinamen Atomdorf vergessen zu machen, den es in den 80er Jahren als Standort umstrittener Nuklearanlagen aufgedrückt bekam. Seit im Jahr 1985 in Hanau die Brüder Grimm Märchenfestspiele ins Leben gerufen wurden, locken sie jährlich mehrere 10.000 Besucher an. Märchenmotive findet man auf Stadtbussen. Ein Hanauer Traditionscafé bietet eine Grimm-Torte an. Seit 5 Jahren nutzt die Stadt das Doppelporträt von Wilhelm und Jakob Grimm als offizielles Logo. Und die Sparkasse Hanau druckt es auf ihre Bankkarten, die sie Grimm-Card nennt. Auch Hanau hat einen Grimm-Beauftragten, Martin Hoppe.
Ja, es geht natürlich in erster Linie mal einen gewissen Stolz oder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass die Grimms aus Hanau stammen. Der Anstoß, ruhig ein Draufstumpen. Hier, wir sind Brüder Grimmstadt. Und dann diesen Gedanken mit Inhalten füllen. Das ist eigentlich auch so die Intention vom Stadtmarketing oder auch von der Identitätsbildung, was das Rathaus versucht, mit den Leuten herbeizuführen, die Zukunft zu führen.
Wo das Wohnhaus der Familie Grimm stand, ist heute eine Gedenktafel angebracht. und auch an die Märchenzuträgerin Marie Hassenpflug, die als Kind in Hanau wohnte, wird erinnert. Ein Grimm-Museum hat Hanau jedoch nicht. Planungen für ein neues Brüder-Grimm-Kulturzentrum fielen dem Rotstift zum Opfer. Dafür hat die Kleinstadt Steinau an der Straße ein Museum, das Brüder-Grimm-Haus. Es befindet sich im Amtshaus, in dem die Familie seinerzeit wohnte. Museumsleiter Burkhard Kling erklärt, was man dort sehen kann.
Das Erdgeschoss beschäftigt sich eben stärker mit dem Leben, dem Wirken, auch dem künstlerischen Wirken von Ludwig Emil Grimm. Das Obergeschoss beschäftigt sich mit dem Thema Märchen. Hier ist es eine Märchenwelt, das Märchen Europa, das ganz unabhängig von den Brüdern Grimm betrachtet wird und zeigen natürlich auch, was bei den Grimms und den Folgen eben weltweit zu verzeichnen ist. Natürlich wollen die meisten Besucher beide Abteilungen sehen, aber es ist bewusst nach unterschiedlichen Fragestellungen möglicher Besucher gegliedert.
Es gibt ein Marionettentheater in Steinau, das die Märchen auf die Bühne bringt, und es werden Märchenstadtführungen angeboten. Einmal im Jahr findet in Steinau der Märchensonntag statt. Claudia Dorn, Leiterin der Touristinformation in Steinau.
Wir denken schon, Steinau wird als Brüder-Grimm-Stadt wahrgenommen. Wir haben im Verkehrsbüro und der Touristinformation öfter Gäste aus aller Welt und die sagen selbst, dass sie oft eben wegen der Brüder Grimm nach Steinau kommen. Steinau ist ja eine sehr kleine, zwar sehr schöne Stadt, aber man würde wahrscheinlich nicht nach Steinau blicken, hätten nicht die Brüder Grimm seinerzeit hier gelebt. Also das ist schon ein großes Pfund für uns.
Das Brüder-Grimm-Haus in Steinau ist heute das einzige Museum in einem Wohnhaus der Familie Grimm. Die Stadt Steinau sieht sich darüber hinaus aber auch als Heimatstadt eines ganz bestimmten Märchens, nämlich des König Drosselbart. Claudia Dorn erklärt, warum.
Weil wir einmal hier den Marktplatz haben, im Hintergrund dann das Schloss Steinau. Und in Steinau war viele Jahre das Töpferhandwerk sehr stark verbreitet. Und bei dem König Drosselbart kommt ja dann eben dieser König Drosselbart oder der vermeintliche Husar angeritten und reitet in diese ganzen Töpferwaren, die ganzen irdenen Waren. Also das ist hier in Steinau so ein bisschen verortet, dieses Märchen.
Fast alle Orte entlang der Deutschen Märchenstraße haben sich ein eigenes Märchen gewählt. So bezeichnet sich etwa die Schwalm als Rotkäppchenland, weil zu ihrer Tracht eine rote Mütze gehört. Der Hohe Meißner vermarktet sich als Heimat von Frau Holle und die Saberburg gilt als Dornröschenschloss. Eine solche Verortung widerspreche allerdings dem Wesen von Märchen, sagt der Germanist und Grimm-Forscher Heiner Böhnke.
Märchen sind ortlos. Darum sind sie auch überall so beliebt und darum passen sie auch überall hin. Aber was so entlang der Märchenstraße getan wird, dass man eben bestimmte Orte Märchen und Märchenmotiven zuweist, das ist, sagen wir es mal ganz freundlich, ein Tourismus-Schnickschnack, der auch Leute irgendwo hinbringt, wogegen ja gar nichts zu sagen ist, der aber eigentlich dem Kern von Märchen widerspricht.
Die Märchen nutzen, so könnte eine PR-Strategie lauten, um damit Orte und Regionen für Touristen interessant zu machen. Heiner Böhnke geht davon aus, dass dabei ein Bedürfnis nach Authentizität angesprochen wird. Der Besucher will einmal im vermeintlichen Dornröschenschloss übernachten oder den Turm sehen, aus dem Rapunzel möglicherweise das Haar heruntergelassen hat. Das funktioniere auch deshalb, weil die Hauptfiguren im Märchen nicht nur allseits bekannt, sondern weil sie Sympathieträger sind. Und diese Eigenschaft macht Märchenfiguren auch für die Werbung interessant. Märchenmotive eignen sich für alle Versprechungen, die in der Werbung gemacht werden. Auch hier geht es um Liebe, Schönheit und Reichtum. Besonders tauglich scheint Rotkäppchen zu sein. Im Fernsehen hat das kleine Mädchen mit der roten Mütze unter anderem bereits für ein Parfum und ein Aufputschgetränk geworben. Einem Schaumwein und einem Käse hat es seinen Namen geliehen. Die Rotkäppchenfigur scheint als Schablone für Werbeleute und Produktdesigner besonders gut zu funktionieren. Im Brüder-Grimm-Haus in Steinau kann man sich weitere Beispiele ansehen. Dort gibt es eine Vitrine mit 200 Rotkäppchen-Artikeln aus 200 Jahren. Museumsleiter Burkhard Kling.
Da gibt es nicht nur den Rotkäppchen-Sekt, der heute eigentlich gar nicht mehr so gerne mit der Märchenfigur in Verbindung gebracht werden will. Aber wir haben zum Beispiel eine wunderbare Speisekarte von 1904, wo eben gerade unser Rotkäppchen mit Kuchen und Wein zu sehen ist. Das geht bis hin zu dem Parfum Chanel Nummer 5, das im Jahr 2000 mit einem Rotkäppchen, das ist natürlich dann das Perrosche Rotkäppchen, das ist klar, geworben hat und das entsprechend auf Werbetaschen aufgedruckt war.
Le Chaperon Rouge von Charles Perrault ist eine der ältesten Fassungen von Rotkäppchen. Zusammen mit Aschenputtel und Dornröschen gehöre Rotkäppchen zu den beliebtesten Märchen überhaupt, sagt Heiner Bünke. Das sehe man unter anderem daran, wie oft diese Märchen verfilmt wurden und noch immer werden. Der Literaturwissenschaftler geht davon aus, dass die Popularität vor allem mit dem Geschlecht der Hauptfigur zu tun hat.
Es müssen auch immer Frauengestalten sein, die auch ein bisschen erotisches Potenzial haben, was ja gar nicht so passt zu Märchen. Aber die Vermarktung ändert ja auch die Märchen so lange, bis es Marken werden. Und ein Rotkäppchen eignet sich erst dann dazu, naja, wenn es so schön ist, dass der Wolf es verschlingen will. Natürlich sind da sexuelle Assoziationen möglich und erwünscht wie überall in der Werbung, ist ja völlig klar.
Was nicht passt, wird also passend gemacht. In den kalifornischen Traumfabriken, in Hollywood, vor allem bei Disney, sind die Grimmschen Stoffe beliebt. Auch da wird schon mal der Inhalt eines Märchens leicht abgeändert. Da sieht man die Prinzessin einen Frosch küssen, obwohl das im Märchen Froschkönig gar nicht passiert. Dort wird der Frosch nämlich ganz unerotisch gegen die Wand geworfen. Dass solche Abwandlungen den Märchen schaden könnten, glaubt Heiner Bünke allerdings nicht.
Die Märchen sind ja auch nicht einmal aufgeschrieben worden, sondern sie sind ständig verändert worden. Und dann gibt es eben Märchen, es gibt Nebenmotive, die in Anmerkungen versteckt werden, es gibt Lesarten. Und letzten Endes ist es dann auch wurscht, ob der Frosch geküsst wird oder nicht geküsst wird. Das Wesentliche ist ja die Verwandlung, dass man die Scheu überwinden soll oder dass man dem Vater gehorchen soll und dann wird man eben belohnt durch einen Prinzen.
Der Hanauer Grimm-Beauftragte Martin Hoppe geht noch einen Schritt weiter. Er glaubt sogar, dass die Brüder Grimm, würden sie heute leben, das Grimm- und Märchenmarketing gutheißen würden. Schließlich seien sie selbst so etwas wie frühe Marketing-Experten gewesen.
Das waren ja gewiefte Geschäftsleute. Man sieht ja auch in den Kinder- und Hausmärchen, da wird ja dann auch ein bisschen was von der Realität weggedrückt oder auch dieses Wandergesellendasein gepflegt. Die Märchenforschung hat ja in den letzten Jahren verstärkt herausgefunden, dass wirklich die Märchenbeiträger, die Zuträger zu den Grimms hingekommen sind. Also man muss sich da auch von den überkommenen und tradierten Vorstellungen der Junggesellen, die dann da übers Land gezogen sind, lösen. Insofern denke ich, wären die mit so einer Produktlinie durchaus einverstanden.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann werben sie noch heute.